und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Wir reden wieder über die Nachrichten aus der Anime-Welt, was alles vorgefallen ist innerhalb der letzten paar Tage. Und heute haben wir sehr bunt gemischtes Programm. Wir haben einen sehr großen Block an sonstigen Nachrichten. Da kommen wir am Ende zu verschiedensten Sachen.
Oh ja, Gott, Wirtschaft.
Wirtschaft, Politik, Orden und noch mehr. Und AI.
Natürlich.
Ja. Wir haben ein paar neue Anime-Ankündigungen, aber nicht so viele. Wir haben aber ein paar interessante Lizenznachrichten aus Deutschland, zu denen wir erstmal kommen können. Und zwar können wir anfangen mit zwei Sachen rund um Crunchyroll. Einmal Fist of the North Star gibt es jetzt auf Crunchyroll. Die alte Serie, 152 Folgen. Beziehungsweise, wenn ich auf Crunchyroll gehe, sagt es mir irgendwas mit 200 Folgen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das dann alles ist.
Ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, die ersten zwei Staffeln zusammen waren auch eine Menge. Lass mich mal kurz Wikipedia.
Ja, das ist ja auf Crunchyroll ist es ja eingeteilt in Series 1, da sind es 4 Arcs und dann kommt Series 2 mit 43 Episoden.
Ja, nee, du hast recht. 200 ist auf jeden Fall falsch. Ja. Na egal. Auf jeden Fall, es ist viel, es ist lustig. Ich habe auch einiges davon gesehen. Teilweise ist es seiner Zeit schon recht weit voraus, ne? Also von 1984 ist das eine wahnsinnige Serie. Aber es ist trotzdem immer noch eine Serie aus den 80ern, ne?
Ja. Komischerweise kann man Untertitel, also auch wenn Crunchyroll das jetzt international hinzugefügt hat, die Serie, und wenn ich auf die Seite gehe im Katalog, dann steht da auch Untertitel Deutsch, Englisch, Espanol und so weiter. Aber wenn ich dann auf die tatsächliche Episode drücke, werden mir nur deutsche Titel angezeigt, Untertitel angezeigt. Da kann ich nicht auf die englischen wechseln, wie ich das normalerweise bei Crunchyroll kann.
Haben sie das noch nicht gemacht oder ist es einfach nicht so gedacht gewesen für unseren Bereich?
Weiß ich nicht. Also, ob da irgendwas für Lizenzen oder keine Ahnung. Weil die Serie war auch schon mal auf dem englischen Crunchyroll, aber ich glaube noch nicht auf dem deutschen, wenn ich das richtig gesehen habe. Deswegen, es ist jetzt auf jeden Fall neu. Im deutschen Crunchyroll könnt ihr die Serie also komplett gucken. Ganz viel Watatatata und so.
Ja.
Und You're Already Dead.
Kannst du ihm dazu gucken, wie er einen Panzer mit bloßen Fäusten zu Klump schlägt. Das ist ja lustig.
Und außerdem hat Crunchyroll noch einen 24/7 Anime-Channel gestartet über Samsung TV Plus. Das ist anscheinend eine App, die kriegt man über diese wunderbaren Smart-Fernseher, die Samsung seit 2017 die hat. Und ist halt einfach gestreamte TV-Sender letzten Endes. Und da hat Crunchyroll jetzt auch ihren eigenen, wo sie dann halt ihre Anime zeigen. Gibt es auch in Deutschland dieses Samsung TV Plus. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das dann, das konnte ich jetzt selber nicht checken, weil ich habe so einen Fernseher nicht. Ob das dann auch, wenn man es aus Deutschland heraus streamt, ob dann da auch Sachen dann mit deutschen Dubs und deutschen Untertiteln angezeigt werden oder ob das auch einfach nur erstmal ein reiner englischer Stream ist, der so überall, wo es diesen Service gibt, angezeigt wird. Das konnte ich jetzt nicht herausfinden. Aber wenn man aus irgendeinem Grund lineares Fernsehen streamen möchte und ein Samsung Smart TV hat, kann man da jetzt Crunchyroll Sachen streamen.
Ja. Also irgendwie lustig. Das ist in gewisser Weise veraltet, ne, die Idee. Ich meine, das letzte Mal, wo ich so lineare Sachen im Stream-Fernsehprogramm gesehen habe, das war irgendwie Schautkrass-Zeug über Winamp. Aber egal, passt schon so.
Dann hat Leonine sich einen neuen Anime-Film gesichert mit Make a Girl. Der Debüt-Voll-Spielfilm von Genshiro Yasuda, einem ganz tollen CGI-Animator, der halt auch vorher schon viel auf Social Media und YouTube hochgeladen hat und 2024 dann seinen eigenen Spielfilm produziert hat. Und den hat Leonine jetzt vor, nächstes Jahr im Frühjahr auf DVD und Blu-ray rauszubringen. Freue ich mich, finde ich toll, wollte ich sowieso schon die ganze Zeit sehen, den Film.
Jo.
Jo.
Auch die kleineren Sachen, die kriegen wir. Es bleibt nichts verschont, was super gut ist.
Dann, Manga Jam Session hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, denn die sind anscheinend kurz vor der Pleite. Manga Jam Session, ja, ein Manga-Verlag aus Österreich mit Sitz in Wien, haben halt ein paar Sachen in der Vergangenheit rausgebracht, wie Helg, Ab sofort Schwester. Ich hatte auch irgendwas von ihnen in der letzten Monatsvorschau, aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Und ja, die haben über eine Seite namens Start Next eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo sie zielen, 25.000 Euro einzunehmen, weil sie das Ganze erklären mit, sie haben sich halt auch an einen Großverlag verkauft. Und nachdem sie dann zu diesem Großverlag gehört hatten, haben die Großhändler, so die ganzen Ketten, die Buchladenketten, anscheinend große Bestellung auch gemacht an Manga Jam. Und dann aber den größten Teil davon wieder retourniert. Und die Retouren waren scheinbar einfach so groß und teuer, dass Manga Jam Session dadurch in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Und ja, deswegen widmen sie sich jetzt an die Fans. Anscheinend ihr Großverleger, welche Firma da auch immer, jetzt weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, dahinter steht, denen nicht ausreichend geholfen hat in so einer Situation. Und nicht vielleicht die Großhändler irgendwie gesagt hat, bestellt man nicht so viel, das ist jetzt nur ein kleiner Manga-Verlag, die Nischendinge rausbringen, ihr braucht keine 200.000 Bücher. Die müssen es jetzt halt selbst machen. Und ja, ihr könnt auf der Kampagne, die halt, könnt ihr selbst eingeben, mit wie viel Geld und so ihr sie unterstützen wollt. Die Kampagne geht noch bis zum 7. Dezember und das gibt da halt auch einige Sachen, die man auch quasi buchen, kaufen, gewinnen kann, oder nicht wirklich gewinnen, halt buchen kann, über diese Kampagne, also Goodies, die man sich dazu holen kann. Das sieht auch ehrlich gesagt wirklich so aus, als wären diese Goodies halt alles Sachen aus dem Privatbesitz von den Leuten dahinter, weil es ist halt nur eine kleine Firma. Es sind halt so Demon Slayer-Anhänger und Karten und Evangelion-Sachen und Spy Family, aber halt natürlich auch Sachen aus ihrem eigenen Verlag mit Helg. Und man kann sich als Dankeschön in eines der zukünftigen Bücher schreiben lassen. Weiß ich nicht, dann hinten wahrscheinlich irgendeine Widmung drin oder so. Ja, das dazu, also wie gesagt, Start Next ist die Seite, wo es die Kampagne gibt, hat auch schon aktuell die Hälfte erreicht. Oh,
schön, schön. Sehr schön.
Ja. Und zu guter Letzt auch noch eine Sache, da hatten wir vor einem Jahr ungefähr auch drüber gesprochen. Egmont hat ja angefangen, Devilman in Deutschland neu rauszubringen, den Original-Manga aus den 70ern von Gona Guy. Und dann mussten sie eines Tages plötzlich aufhören, weil, weiß ich nicht, die Lizenzgeber halt plötzlich gesagt haben, nee, lass mal, mach mal doch nicht. Und nach viel hin und her hat Egmont jetzt angekündigt, dass sie in Zukunft die Reihe weiter veröffentlichen können, dass Band 1 bis 3 wieder in den Handel zurückkehren können, weil die ja da direkt danach aus dem Handel auch genommen wurden. Und dass Band 4 voraussichtlich auf der Leipziger Buchmesse erscheinen wird. Nächstes ja. Jahr.
Es fasst irgendwie in dasselbe Schema rein, ne? Es scheint wirklich so, dass die ganzen Verlage einfach so ausgeliefert sind. Der Willkür der Lizenzgeber und der großen, ne, Händler und Lieferer. Und logischerweise, das wird die wahrscheinlich auch eine Menge gekostet haben, ne? Die Bände wieder, die schon bestellten Bände, die du dann nicht verkaufen kannst, das ist natürlich auch Geld, das du ausgegeben hast, dass du nicht wieder reinkriegst. Plus natürlich, sie mussten alle wieder aus dem Verlag und wieder ins Lager. Das hat auch bestimmt einiges wieder gekostet. Also ja, hier, weil Egmont ein großer Verlag ist, reißt es denen nicht das Haus ein, aber halt die Kleinen, wie vorhin, ne, wie Manga Jam Session, die kriegen es dann ab.
Ja,
und
ja,
einfach nur, weil Leute sich nicht einigen können oder nicht wirklich denken im Managementbereich, das ist sowas von Miezekatzenmäßig.
Ja, ja. Dann ein paar neue Anime-Ankündigungen, die wir haben. Wir fangen an mit Rich Girl Caretaker. Eine Light Novel-Reihe, zu der sich ein Anime in Produktion befindet, wie Hobby Japan über Social Media bekannt gegeben hat. Und ja, mehr Infos haben sie dazu noch nicht veröffentlicht. Wir wissen halt jetzt nur, dass da grünes Licht, dass es dafür grünes Licht gab. Die Story ist relativ simpel. Protagonist wird entführt und muss sich dann auf einmal um eine die gleichaltrige gleichaltriges Mädchen kümmern, die halt die Tochter von dem riesengroßen CEO irgendwie ist. Ja, und dann hast du da eine Rom-Com.
Ja, sieht ein wenig, ja, so 0815 aus.
Ja, das Charakterdesign erinnert mich sehr an Angel Next Door Spoils Me Rotten.
Ah, okay.
Und da hatte ich ja keine guten Erfahrungen mit. Ist aber auch nicht die gleiche Zeichnerin, gleicher Zeichner. Ist jemand anderes. Sakura Miwabe hat auch I'm giving the disgraced noble lady I rescued a crash course in naughtiness. Das Charakterdesign gemacht, die Zeichnung für die Light Novel.
Okay. Na jo.
Dann Bungo Stray Dogs, wann kehrt zurück? Das ist ein Comedy-Spin-Off zu Bungo Stray Dogs, was Bones und Nomad zusammen produziert haben. Und das werden sie jetzt auch wieder tun. Die erste Staffel kam 2021 zu One. Und die zweite Staffel, die jetzt angekündigt wurde, soll dann nächstes Jahr kommen. Ist halt wieder mehr Shenanigans mit Chibi-Versionen der Hauptfiguren aus Bungo Stray Dogs. Ist ganz putzig. Ist auch wieder das gleiche Team, was die erste Staffel gemacht hat, die hier dran arbeiten. Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ich müsste sowieso da mal irgendwie wann irgendwie aufholen. Gab ja dann noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte Staffel. Ich habe nur die ersten zwei gesehen.
Ja, yeah. Das Ding ist wirklich, ist in die Luft gegangen. Das ist richtig aufgeblasen, haben sie das. Na, ist eine ganze Menge da, aber ich glaube, jetzt ist es ist die Luft raus, oder?
Es war schon ein bisschen Pause jetzt. Die fünfte Staffel kam Mitte 23.
Ja, okay. Ja.
Ja. Ja. Ja, ob dann jetzt für eine Ankündigung von wann bedeutet, dass dann auch eine sechste Staffel noch kommen wird? Ich denke mal schon. Jetzt Bungo, jetzt hier Bones hat wieder Zeit, My Hero Academia ist jetzt durch.
Ja, ich meine, es war noch 4 Jahre Pause zwischen Staffel 3 und 4, ne? Also das kann sein, dass es wiederkommt. Und dann ist es noch mehr Zeugs zum Nachholen.
Ja. Dann, wir haben was für die Baby Shark Fans unter euch.
Gott.
Was? <What? lacht> Ja. Die koreanische Firma Pinkfong hat angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem japanischen Fernsehsender TBS Television eine Animationsserie zu produzieren namens Kiki Papap. Pinkfong ist die Firma hinter beispielsweise Baby Shark. Ein Lied auf YouTube, was Eltern sicherlich schon mal gehört haben. ja, die machen halt sehr viel. Ich weiß nicht, was Pinkfong noch so macht. Ich kenne sie halt nur durch den YouTube-Content. Was halt wirklich so Kinderlieder und sowas sind, aber und auch wirklich für die Allerkleinsten so gemacht. Ja, und Kiki Papap sieht jetzt nicht so aus, als würde es da groß anders sein. Es ist eine Serie, da geht es um die Freundschaft zwischen einer Katzenfamilie und einer Hundefamilie.
Okay.
Ja. Dann haben wir noch Always a Catch. Das ist eine Light Novel-Reihe, die im japanischen Original einen deutlich längeren Titel hat. die einen Anime bekommen soll im Frühling nächsten Jahres. Und da haben wir jetzt auch schon sogar ein paar Infos. Das ist nämlich direkt mit einem Teaser angekündigt worden. Wird gemacht bei Studio Troika, also das wunderbare Animationsstudio hinter Altnummer Zero oder Idlish 7 oder diesen, wie hieß der Anime nochmal, den mochte ich auch sehr gerne über die A4-Rennen-Leute. F4 meine ich, die F4, also nicht Formel 1, sondern Formel 4 gefahren. Naja, Troika macht eigentlich eine Menge gute Anime, die ich auch sehr mag. Und Regie führt hier Akira Okuro, hat vorher Giant Beasts of Ars Regie geführt, was so eine Original Fantasy Serie gewesen ist. Und ja, hier im Fall von Always a Catch ist es halt wieder Drama am Hofe, nur diesmal ist es kein Otome-Spiel. Ist fast schon eine Seltenheit.
Ja, das ist komisch. Das ist ganz komisch. Fantasy-Drama.
Wo ist der Isekai? Wo ist das Otome? Hier fehlt doch was.
Ja.
Es geht um eine Prinzessin, die ja bisher die einzige Tochter von einem Landherrn gewesen ist. Also es ist keine Prinzessin, eine Tochter halt von einem Duke, von einem, wenn man es auf Deutsch, von einem Grafen.
Mhm.
Und die ist bisher die einzige Tochter von diesem Grafen gewesen und dachte halt entsprechend, sie würde in Zukunft quasi die Grafschaft übernehmen. Jetzt hat sie aber einen kleinen Bruder bekommen, Jahre später. Und natürlich, ne, weil es eine patriarchische Gesellschaft ist, bekommt dann der Sohn die Grafschaft später vererbt. Und sie soll jetzt heiraten, aber sie hat eigentlich gar nicht die ganze Zeit irgendwie dran gedacht, sondern hat Martial Arts irgendwie gelernt und kämpfen und kloppen und hat sich halt viele so Kampfskills und sowas angeeignet, weil sie dachte, sie müsste später eine große Kriegerin werden, die halt das Land übernimmt. Und ja, denkt sich jetzt, okay, dann gehe ich halt auf eine Schule in eine andere Grafschaft, in einem anderen Land, weil da habe ich vielleicht noch eine Chance, jemanden zu finden. Die ganzen anderen Söhne hier in der High Society sind alle schon verheiratet und trifft dort auf einen jungen Mann, der sie zuerst anbrüllt mit unsere Ehe ist annulliert, stellt sich aber heraus, er hat sie mit seiner eigentlichen Geliebten verwechselt und jetzt ist aber dieser Typ ziemlich into die Protagonistin, weil er das ziemlich geil findet, dass sie so stark ist.
Ach jo.
Ja.
Ich weiß nicht, es ist zwar kein Isekai, aber ich sehe die Formeln schon so vor meinem inneren Auge ablaufen.
Ja, als ich so den Trailer gesehen habe, dachte ich halt auch, das sieht fein aus, es besticht jetzt nichts mit irgendwas, wo ich mir in diesem Trailer direkt denke, oh, dafür müsste ich das jetzt gucken. Von daher kommt dann halt sehr drauf an, wie so die Serie letztlich geschrieben ist und was da so passiert. Ich meine, die Protagonistin sieht schon so aus, als sie zumindest eine Menge Energie mit sich bringt. Mal sehen. Im Frühling 2026 soll das dann rauskommen. What a Catch. Und dann haben wir was für die Arschfans unter euch.
Ja, nicht wirklich.
Ja. Wir haben Ushiri Dandy the Young bekommt eine Anime-Adaption. Auch im April 2026. Bud Detective ist ja so eine Serie, die im japanischen Fernsehen auch jedes Jahr eine neue Staffel bekommt. Ich glaube, das läuft nicht 100% durchgängig, sondern macht immer so kleine Pausen. Aber ist jetzt eine Serie, die schon halt eine ganze Weile im japanischen Fernsehen läuft. Und auch halt der Manga auch schon eine ganze Weile läuft. Und da gab es seit 2020, oder was jetzt gab es, gibt es seit 2020 ein Spin-off zu, halt namens Ushiri Dandy the Young. Und dieses Spin-off ist von lustigerweise dem Mangaka von Tis Time for Torture Princess, was ja jetzt die zweite Staffel demnächst kommt. Yeah. Und das, ja, das soll jetzt eine Anime-Adaption bekommen. Dann im April wird dann die normale Bad Detective-Serie ablösen im japanischen Fernsehen fürs Erste. Und dann kommt das erstmal.
Na gut, irgendwie, ne, mit seiner Lederweste und seinem Halstuch, seinem roten und seiner, ist es eine Peitsche? Ja, ist eine Peitsche. Ist irgendwie eine Peitsche. So eine Indiana Jones Verarsche, ja, oder?
Es sieht so aus, Verarsche, Arsche ist gutes Wort. ja, es sieht so aus, als würde es mehr in eine Abenteuerrichtung gehen. Also man sieht auch so Tempel und sowas auf dem Cover vom Manga. Also ich schätze mal, das ist dann halt, ne, keine Detektivserie, sondern hier geht's um einen Abenteurer, der Schätze entdeckt.
Alles klaro.
So, paar Updates haben wir. Unter anderem, wir haben ja letzte Woche über die Ankündigung eines neuen Trigger-Animes gesprochen von Akira Miyama namens The Lenticulars. Sollte am 31. So, an Halloween, sollte es dann mehr Infos dazu geben. Und diese Info war die erste Episode.
Ja, das ist eine leichte Überraschung.
Es hat sich dann als Web-Anime entpuppt, der auch schon wie die Amemiya-Serien, die er vor Gridman gemacht hat, halt so in einem sehr simplen Stil hat. Also wie Inferno Cop und Ninja Slayer. Wo halt die Figuren alle ja, nur rumstehen und Mund geht auf und so. Auf sehr simplen Hintergründen auch gezeichnet. Und es hat zumindest einen schönen Artstil. Also ich mag tatsächlich, wie die Figuren und alle so gezeichnet sind. Ich finde, das sieht ganz putzig eigentlich aus. Ist auch interessant, weil es in dem Fall eine, also zum ersten Mal erstmal den Eindruck macht einer Rom-Com. Oder irgendwie eine Romanze, so generell. Es geht halt um einen Protagonisten, der auch in der ersten Episode dann direkt seinem Schwarm die Liebe gesteht und dann kommen die beiden zusammen. Und das habe ich dann auch schon von anderen Leuten gesehen. Es wirkt so, als würde da noch irgendwie ein Twist kommen, als würde da noch irgendwie was mehr dahinter stecken. Die ganzen männlichen Hauptfiguren sind auch interessanterweise, ihre Namen sind alle an Teenage Mutant Ninja Turtles angelehnt. Also, ja, irgendwie. Ich weiß nicht, noch nicht ganz so, was ich dazu halten soll. Ich hätte es schon halt in Anführungszeichen einen richtigen Anime von Amemiya mehr gerne gesehen, weil ich halt nun mal dieses ganze Gridman-Zeug unendlich liebe. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Das wird jetzt halt auch erstmal jeden Freitag eine neue Episode rauskommen. Man weiß noch nicht, wie lang das denn insgesamt wird. Wird auch direkt auf ihrem YouTube, auf Triggers YouTube-Kanal mit englischen Untertiteln veröffentlicht. Also wenn man des Englischen mächtig ist, kann man das auch direkt gucken. Hat auch einen wirklich schönen Ending-Song, also den mag ich auch sehr gerne, ist performt von Sanrio Art. Ja, mal sehen. Mal sehen, ja, was da passiert mit.
Also das ist wirklich mit den wenigsten Mitteln gemacht, die du dir vorstellen kannst.
Ja.
Dagegen sind einige Flash-Anime mehr animiert.
Ja.
Aber es wirkt trotzdem sehr sympathisch, weil es einen sehr guten, zeichnerischen Stil hat.
Mhm.
Und sowieso eine ganz eine gute Designphilosophie. Ne? Auch wenn man sieht, dass sie für die Hintergründe Fotos benutzen, die sind so dermaßen verändert, teilweise, dass, ja, das sich wunderbar einfügt mit dem Ding. Es wirkt irgendwie wie so eine Art Visual Novel Game von der PlayStation Vita oder einer PSP. Ne?
ja. Also mehr halt so auch so ein Visual Novel mit halt einem geringeren Budget, so ein Indie-Ding oder irgendwie sowas.
Ja.
Dann, wir haben Informationen zu I Want to End This Love Game. Soll im April 2026 kommen, der Anime dazu, basierend auf einem Manga. Wir wissen jetzt, wer dran arbeitet. Das Ganze wird gemacht bei Studio Felix Film. Und unter der Regie von Azuma Tani. Die hat vorher nur so Kurz-Flash-Animationen Regie geführt, also wie zum Beispiel die erste Anime zu Termae Romae, diese drei Episoden, die es da mal gab. Mhm. Und auch Insufficient Direction. Ja, ist halt, also über die Story hat man in der Vergangenheit schon mal gesprochen, auch wenn die, glaube ich, jetzt ein bisschen her ist, die Ankündigung, aber ist halt, ja, im Prinzip ein Klon von Kaguya-sama, Love is War.
Ja. Oh. Schade, dass wir noch keinen Trailer haben. Da kann man nichts zu dem Anime dazu sagen.
Mhm. Aber ja, im April soll es dann halt schon soweit sein. Da spätestens sieht man es dann.
Okay.
Dann haben wir noch, das ist ja auch eine News, über die habt ihr auch schon bei Rolling Sushi gesprochen.
Ja.
Die können wir aber hier natürlich auch noch mal erwähnen. Denn ja, eine Legende geht zu Ende in Japan. Mit Super Sentai geht jetzt zu Ende, hört jetzt auf. Wir haben 50-jähriges Jubiläum, hier die große Ankündigung zum 50-jährigen Jubiläum, wir hören auf, Tschüssikowski.
Soll aufhören, wenn es schön ist, ne? Am schönsten.
Gerade läuft noch die Serie Number One Sentai Goss Yuga. Ist am 16. Februar diesen Jahres hat die angefangen. Die Serien gehen normalerweise immer auch so ein Jahr ungefähr lang. Das heißt, Anfang nächsten Jahres ist das Franchise erstmal vorbei. TV Asahi, die Produzenten haben gesagt, wir machen nicht mehr genug Geld mit. Die Produktion der Serien sind teurer geworden, als wir an Events, Merchandise und Film und so und Werbung einnehmen. Was ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen kann. Also, weiß ich nicht. Das ist ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das mittlerweile ein Franchise mit so wenig ZuschauerInnen in Japan ist, dass das kein Geld mehr macht. Also vor allem nicht mehr als die Produktion.
Hm. Es war doch immer dieses Stereotyp, dass es für die Kids ein großes Ding ist, die Sentai-Shows, ne? Und dass du immer so kleine Bühnenshows hattest in allen möglichen, Vergnügungsparks oder für Kids halt so in öffentlichen Räumen. Ne?
Mhm.
Kann sein, dass die jetzige Generation weniger Interesse hat an Sentai-Kram. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Da habe ich mich noch nicht informiert.
Ja. Ist auf jeden Fall, ja, ist seltsam, dass das so jetzt zu Ende gehen soll. Hat er in den 70ern groß angefangen. Hier Shotaro Ishinomori, der Mangaka hinter Cyborg 009, hat die ersten zwei Serien mitentwickelt. Und ja, lief seitdem, also seit 1977, jährlich durchgehend, immer eine Serie dazu. Im Westen kennen wir es ja natürlich dafür, dass die Action-Szenen davon dann für Power Rangers die erste Serie genutzt worden sind.
Mhm.
Und jetzt geht das erstmal vorbei. Power Rangers ist jetzt auch erstmal schon seit 2023 auf Pause. Vielleicht ist Super Sentai-Zeit vorbei erstmal.
Ja, das Genre wird noch eine Weile weiterleben. Ich meine, Kamen Rider ist noch nicht tot.
Das stimmt, ja. Ja, Kamen Rider orientiert sich aber, also das orientiert sich tatsächlich teilweise mehr an eine erwachsenere Zuschauerschaft auch schon.
Mhm.
Die Geld haben halt. Kinder, die können nicht so viel ausgeben. Das müssen die Eltern machen. Von denen gibt es nicht mehr so viel in Japan. Vielleicht ist das mit das Problem.
Ja, und die Eltern haben auch nicht so viel Geld im Moment, ne? Japan ist da finanziell ein bisschen schwach im Moment.
Ja. Und dann kommen wir auch schon zum großen Rest. Zu einem großen Batzen an restlichen Nachrichten, die alle sehr unterschiedlich auch sind. Ja. Einmal war jetzt die TIFFCon am letzten Wochenende und da hat die Association of Japanese Animations, die AJA, schon mal einen ersten Ausblick auf ihren Industry Report gegeben, den sie jedes Jahr veröffentlichen. Immer im Dezember wird dann der Report für das vorherige Jahr veröffentlicht, also für 2024, weil die Daten einzufangen und auszuwerten, dauert natürlich eine ganze Weile. Und Und ja, da haben sie jetzt zumindest schon mal so die Graphen gezeigt, so wie viel Geld ist gemacht worden mit Anime in 2024. Und wir sehen natürlich wieder einen großen Sprung. Dieses Mal haben wir insgesamt Einnahmen von 3,8407 Billionen. Ich glaube, Billionen Yen. Also ungefähr 24 Milliarden Euro. Und davon, ja, doch deutlich mehr im Ausland. Nämlich 2,1702 der Billionen Yen. Also circa 13 Milliarden Euro sind im Ausland gemacht worden.
Das ist einiges. Der Wachstum im Ausland war auch massiv im Vergleich zu den vorherigen Jahren.
Genau, das sind 15% mehr als letztes Jahr. Auch die größte Anstieg, den zweitgrößten Anstieg, den es überhaupt gab, seit der Zeit, in der die IJA diese Informationen erhebt. Der größte war in 2019. Und ja, das ist ziemlich erstaunlich. So, also selbst auch in Japan selbst wächst das ja auch immer noch, halt nicht so exponentiell, wie es im Ausland tut, die Einnahmen, aber auch da geht es ja auch immer noch nach oben. Also die Anime-Industrie macht mehr und mehr Geld. Mit Anime-Industrie ist hier bei AJA auch wirklich so insgesamt alles gemeint, so sowohl Diskverkäufe wie Merchandise und Streaming-Revenue, Musikveröffentlichungen im Zusammenhang mit Anime, Events und Konzerte und all so ein Kram. Mhm. Das zählt ja alles mit dazu. Es gibt da nochmal eine eigene Statistik für die Anime-Produktion. Der Revenue ist aber auch gestiegen um 9%, auch jetzt an seinem höchsten Punkt jemals, mit 466,2 Milliarden Yen. Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, wie sich die Anime-Produktion zusammensetzt, wie IJA das berechnet. Ich glaube, das, weil ich denke, das ist so Geld halt, was an die Studios geht, zum Beispiel, und mit Verkäufen dann von Disc alleine und sowas gerechnet wird. Aber auch da, naja, sind wir an dem größten Punkt jemals mit 2024. Und die Animatorinnen müssen immer noch an einem Hungertuch nagen. Ja, der Editor von der IJA meinte aber auch, dass wir der Increase so generell wahrscheinlich noch höher ist, aber dass man das immer erst in ein paar Jahre später sieht durch Lizenzen und Streaming und sowas, dass da der Einkommen immer erst später dazukommt.
Ja, so ist das mit Daten. Da sind immer Lücken vorhanden. Man müsste meinen, dass das reicht, ein ganzes Jahr, um das alles zu sammeln, aber das ist nicht so einfach, ne? Aber trotzdem, weil es so groß ist, kann man mit ziemlicher Sicherheit den Trend sagen, ne? Und die letzten zwei Jahre waren wirklich ein meteorhafter Aufstieg für Anime. Mhm. Ne? Klar, es geht ihm sowieso gut seit Anfang der Pandemie, aber das letzte Mal, wo es so dermaßen steil stark geworden ist, das war in der Mitte der 2010er, ne? Da so zwischen 2014 und 17, da gab es ein Wachstum außerhalb Japans, das war unglaublich. Da ist im Endeffekt der ganze Markt für Anime hat sich verdoppelt in 3-4 Jahren, ne? Und jetzt ist es ist nicht verdoppelt, aber es hat locker 30% zugenommen seit 2020. 30 oder 40%, ne? Das ist wahnsinnig.
Ja, ja. Ich meine, Anime ist halt wirklich mehr Mainstream als je zuvor. Jeder im Prinzip, also es gibt nicht mehr viele Leute heutzutage, denke ich, die sagen, wo, Animationen gucke ich nicht. Und man sieht es ja dann auch so an so solchen Massenerfolgen wie Demon Slayer, also wenn dann die Daten für 2025 ausgewertet werden, holy shit, da werden wir sicherlich auch nochmal einen großen Anstieg sehen.
Yes. Aber das wird in den nächsten Jahren immer noch weitergehen. Interessant wird es dann, wenn es sich wieder einpegelt, ne? Wenn der Markt satt ist. was wahrscheinlich in Japan eher passieren wird wie außerhalb von Japan. Da gibt es noch genug Länder, die wachsen können außerhalb von Japan. Ja. Egal, ob das jetzt Indonesien ist oder Indien oder China noch, ne?
Weil es halt trotzdem wirklich auch erstaunlich ist, dass selbst in Japan selbst da auch immer noch Anstieg existiert.
Ja.
Also, ja, bin mal gespannt auf die ganzen Daten. Werden wir sicherlich Anfang Dezember auch nochmal drüber reden, wenn der volle Report draußen ist. Ja, Geld. Geld Money bewegt die Welt. Und viel Geld machen die ganzen AI-Firmen auch gerade zum Beispiel, indem sie sich das Geld gegenseitig hin und her schieben.
Ja, weil verdienen tun sie nicht so besonders viel. Ne? Sie machen eigentlich bei allem Verlust. Ne? Ja. Auch mit den recht hohen Kosten für einige KI-Dienste. Die machen damit nicht ihre, die ganzen Produktionskosten machen sie nicht wett. Das ganze, den ganzen Strom, der das kostet und die ganzen Rechenzetten, die dafür bauen will, das ist einfach alles viel zu teuer. Und dann geben sie irgendwie 2 Euro oder 2,5 Euro aus für jedes Euro, das sie einnehmen.
Darunter zählt auch OpenAI, die jetzt Ende September Sora 2 gelauncht haben, was ja wieder mal als die große Offenbarung in der AI-Welt gezählt wird, wie oft ich das jetzt schon gehört habe.
Marketing halt, ne?
Und 18 japanische Firmen haben sich jetzt zusammengeschlossen und ein gemeinsames Statement gegenüber OpenAI veröffentlicht in Zusammenarbeit mit CODA, also der Content Overseas Distribution Association in Japan, und halt gesagt, Leute, ihr benutzt unser Content für eure Trainingsmaschinen und ihr lasst damit Sachen erstellen, die halt so aussehen wie unsere IPs. Lass das mal bitte.
Ja.
Finden das nicht so cool. Und ja, zu diesen großen Firmen gehören halt, ne, Square Enix, Kadokawa, Kodansha, Koamix, Rakugan, noch zahlreiche mehr. Shueisha hat sich später nochmal in einem eigenen Statement auch noch dazu geäußert. Also im Prinzip sind es auch schon 19 Firmen der großen japanischen Player, die sich dazu geäußert haben. Finde ich auch gut und wichtig so. Es wird natürlich ist es dann auch nicht nur eine Mahnung an OpenAI selbst, sondern die japanische Regierung muss ja dann auch hinhören und da OpenAI fleißig auf die Finger hauen. Da gibt es ja auch schon mittlerweile erste Überlegungen, Untersuchungen und so weiter, wie man damit umgehen soll.
Ja. Ist nur schade, dass Regierungen halt langsam arbeiten, was sowas angeht. Und die ganzen KI-Firmen im Moment, die ignorieren ja noch viele Regierungen, egal was die fordern, ne?
Ja, die so generell wird er noch sehr fleißig ignoriert. Ich meine, Sora 2 hat ein Opt-out-System? Also, die nutzen einfach alles, was irgendwo existiert. Und wenn du das als Firma nicht toll findest, musst du halt hingehen und anklopfen und sagen, Leute, lass das mal bitte. Was ich glaube, mit keinem Copyright-System der Welt überhaupt in Einklang gehen würde, aber
ja, ist für die Miezekatze. Und auch diese Firma, die OpenAI, ne, die ist von ihrem ursprünglichen Weg und ihrem Namen schon weit weg. Die sind über alles andere als offen mehr. Das ist nur noch eine reine Profitfirma. Das hat nichts mehr mit quelloffenem Kram zu tun. Gar nichts mehr.
Ja. Ich find's gut, wenn sich da die großen Firmen zu äußern und mahnend werden, weil das ist letzten Endes halt, was die Welt bewegt, Geld, wie ich es eben schon gesagt habe. Und wenn die ganzen großen Firmen halt irgendwann alle unzufrieden werden, ist das natürlich auch ein Zeichen für die Regierung, da zu handeln.
Ja, ich denke mal, aber bevor die Regierung handelt und bevor die großen Firmen handeln können, weil die werden dann wahrscheinlich irgendwie alle zusammen die vor Gericht ziehen wollen, wenn sie nicht hören, kann es sein, dass einfach die Entwicklung den allen davonläuft, ne? Die irrsinnigen Mengen an Geld und Interessanten, die da mit drin hängen, die ziehen das einfach so entlang. obwohl das wahrscheinlich keine langfristigen Überlebenschancen hat. Das wird wie eine Blase platzen. Und wenn es wie eine Blase platzt, da kriegt niemand was davon. Ne? Da können auch die Firmen das in vor Gericht ziehen. Wenn kein Geld mehr da ist, ist kein Geld mehr da.
Ich bin auch nur, es kann bitte das Platzen einfach so schnell wie möglich. Mittlerweile, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Es wird natürlich dann auch wieder uns allen irgendwie wehtun, wenn die Blase dann platzt. Ja, außer den CEOs natürlich. Von daher ist die ganze Situation ist einfach scheiße.
Ist wahr.
Naja, reden wir mal über was Positiveres. Denn wie jedes Jahr vergibt die japanische Regierung Ehrenmedaillen an Zivilbürger und Militär für ihre großen Leistungen. Und wir hatten das letztens über das Kultusministerium gesprochen, was ja auch ihre eigenen Ehrwürdigungen verteilt. Aber es gibt halt noch die Regierung selbst, die diese verteilt. Da gibt es unter anderem den Order of the Rising Sun Award in verschiedensten Abstufungen. Unter anderem die 4. Stufe Gold Race with Rosette. Die haben 4000 Leute in Japan dieses Jahr bekommen. Also generell erstmal den Order of the Rising Sun in seinen unterschiedlichsten Abstufungen haben 4000 Leute bekommen. Und zwei, die den Gold Race with Rosette dieses Jahr bekommen haben, sind Go Nagai, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, der die Manga-Welt und Anime-Welt seit den Ende der 60ern mit, formt. Mit Devilman, mit Mazinga Z, mit Cutie Honey.
Jo.
Und der andere, der diese Auszeichnung bekommen hat, ist der Dragon Quest-Produzent Yuji Horii, der auch die Videospielwelt, vor allem die japanische, sehr stark geformt hat und eben dort definiert hat, was ein RPG in Japan ausmacht.
Ja, der Einfluss von Dragon Quest ist riesig, wenn man sich das so überlegt, ne?
Ja, also es gab da, glaube ich, das war, glaube ich, ein Video von Game Maker's Toolkit von Mark. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob er da Wizardry thematisiert hatte oder ob es irgendwie JRPG also als Thema ging. Aber wir im Prinzip haben wir als Ausgangspunkt Wizardry als RPG. Und das ist dann halt im Westen und in Japan auf zwei verschiedene Weisen quasi interpretiert worden. Und aus der einen Weise in Japan ist dann eben Dragon Quest geworden. Sehr interessant. Wobei auch Wizardry ist in Japan dann halt zu einem großen Franchise geworden. Deutlich größer, als es dann interessanterweise im Westen letztlich war. Also auch Dragon Quest. Wir warten immer noch alle fleißig auf den 12. Teil, der angeblich erwachsener werden soll. Ist jetzt schon auch sehr lange angekündigt. Mal sehen. Aber auf jeden Fall verdient an die beiden. Dann Russland. Die russische Regierung hat My Anime List auf eine Sperrliste gesetzt, weil sie extremistischen LGBTQ+-Content hosten würden. Eben weil es nun mal eine Menge Boys Love und Girls Love Manga und so weiter gibt und My Anime List nun mal eine Datenbankseite ist, die diese ganzen Sachen auflistet und Story, Synopsis und sowas bietet für diese ganzen Sachen. Und das findet natürlich Russland nicht toll. Die haben ja auch das LGBT-Movement in Anführungszeichen als extremistisch in 2023 erklärt. Und haben jetzt entsprechend die Anime-Liste erstmal auf eine Sperrliste gesetzt, eben weil es Materialien hat, die eine nicht-hetero Beziehung propagieren würden.
Ja. Also eigentlich habe ich immer im Hinterkopf so gehabt, dass Russland eine recht große Szene hat, was Leute angeht, die Anime und so Manga mögen. Ne? Eine Jugendszene halt. Und die Sorte von Szene, die sich einen feuchten Kehricht um solche Regelungen schickt. Ne?
Also der VPN-Markt ist in Russland sowieso mit dem Ukraine-Krieg extrem geboomt, weil die russische Regierung dann erstmal das halbe Internet auf irgendwelche Sperrlisten gesetzt hat. Mhm. Von daher, das ist jetzt nichts, was, glaube ich, einen russischen Nerd jetzt zu sehr beeinflussen wird, der die Seite nutzt, ehrlich gesagt.
Das, der kriegt das kaum mit.
Ja, die werden sowieso schon alle VPNs haben. Ja. Ach ja. Das ist eine seltsame Welt einfach. Dass wir in 2025. Aber was willst du machen? Dann gab es einen großen Hack bei Viz Media, dem US-amerikanischen Manga-Publisher.
Ui.
250 Gigabyte an Corporate-Dateien sind gestohlen worden von einer Hackergruppe. Und diese Hackergruppe hat einzig und allein Zugriff auf den Google-Account vom Vizechef sich ergattern können und hat dadurch anscheinend quasi alles über die Firma erfahren können.
Hm.
Also E-Mails, NDAs, Licensing Agreements, Privatinformationen zu Angestellten, sowie Social Security Numbers, zukünftige Businesspläne. All das hat sich diese Hackergruppe holen können. Ist schon, also was man hier eigentlich am meisten lernt, ist, dass wieso hat, selbst wenn es der Vizechef ist, Zugang zu so vielen Daten über sein Google-Konto.
Ja, das ist wahrscheinlich schlecht organisiert, was öfters passiert, als man meint. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, dass in vielen großen Firmen keine besonders große Sicherheit getrieben wird. Aber es ist normalerweise so, dass in Japan man mehr Probleme damit hat. Ne? Hackergruppen mögen Japan, weil da viele Leute von den vom Denken und von, also von den Denkweisen in den Firmen und von der ja, von der Sicherheit, von der Cybersecurity ziemlich hinten dran hänge. Aber ja, wir haben ja auch andauernd wieder Hacks in Amerika. Ne? Discord hat es letztens erwischt. Ne? Und wenn es Discord erwischt, warum nicht dann Viz? Ne?
Es ist auch nicht das erste Mal, dass es Viz Media dieses Jahr erwischt hat. Denn Anfang des Jahres ist bereits der Twitter-Account gehackt worden. Also, ja, scheint da ein bisschen schneller zu passieren, auch bei dieser Firma, dass da irgendjemand auf ein, wie eine Webseite namens Cyber News davon ausgeht, halt auf einen, wie nennt man das, einen Social Hack, also einen Social Engineering-Angriff hereinfällt. Also halt irgendeine Spam-Mail oder so, wo dann halt drin steht, hier klick mal da drauf und plötzlich ist es zu spät. Ja. Naja, noch sind diese Daten halt, also, falls sie nicht doch schon mittlerweile verkauft worden sind, noch nicht veröffentlicht irgendwie im Internet, was ja auch besser ist für die ganzen Angestellten, wenn da halt ihre ganzen privaten Daten dabei sind, sowas ist immer ziemlich scheiße. Abseits davon finde ich das ehrlich gesagt bei so großen Firmen, wenn die irgendwie gehackt werden, egal, persönlich. Also, ich meine, für die Firmen selbst ist es natürlich scheiße. Aber als Konsument ist es dann höchstens, dass sowas passiert, auch wie der Nintendo-Hack wieder letztens, wo man dann einige interessante Informationen halt erfährt.
Ja, als Außenstehender hat man da normalerweise keine Schäden, ne?
Ja.
Halt die Leute, die da angestellt sind, haben Schäden. Und wenn wir über die bösen, bösen Firmen reden, dann reden wir nicht über die Leute, die dort angestellt sind. Reden wir nie. Wir reden immer über die verdammten Management-Typen, die wirklich zu viel Bonusse kassieren. Ne? Viel zu viel.
Ja.
Die Leute von so großen Firmen, die am Aktienmarkt gehandelt werden, die dann irgendwie jedes Jahr zu ihrem normalsterblichen Verdienst von, was weiß ich, 1 bis 2 Millionen Dollar, 100 Millionen Bonus bekommen immer. Das ist plem plem, ja. Naja, egal.
Ja. Eine letzte Nachricht haben wir noch. Kodansha hat ein Hollywood-Studio eröffnet. sie sind nach Hollywood gegangen und haben Kodansha Studios gegründet. Und angeführt wird das Ganze von Chloe Zhao, die Regisseurin von Nomadland, die dafür auch einen Oscar gewonnen hat. Interessant. Das Ganze soll dienen, um eben Live-Action-Adaptionen sowohl für Kino als auch für Fernsehen von ihren Manga, Novel und Anime zu machen. Und jetzt hat Kodansha halt ihr eigenes Hollywood-Studio halt dafür. So vorher hat man das lizenziert und jetzt macht man es selber.
Ja, vielleicht decken sie damit mehr Erfolg. Du musst ja auch wirklich vor Ort netzwerken, ne? Du musst die richtigen Leute kennen und die richtigen Leute überzeugen. Und auch natürlich alle möglichen Geldgegner zusammensammeln. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das besser funktioniert, wenn du eine ganze Firma und eine ganze Gruppe und Team vor Ort hast. Das ist nur garantiert natürlich nicht mehr Erfolg.
Ja, ich bin mal gespannt, was daraus jetzt kommt. Ob Chloe Zhao nicht nur als Produzentin irgendwie daran arbeitet, sondern tatsächlich auch irgendwelche Filme dann Regie führt. War sie das nicht auch, die Eternals, glaube ich, Regie geführt hatte für Marvel?
Boah, das weiß ich jetzt nicht
auswendig. Ich meine, ja. Ja, Eternals, genau. Das war ja, also Eternals soll ja ziemlich schrecklich gewesen sein, aber wir wissen alle bei diesen Marvel Studios Sachen, dass die Regisseure da wahrscheinlich selbst nicht unbedingt viel Macht haben. Ja, und sie soll anscheinend ein großer Anime-Fan sein, hat sie gesagt. Also, finde ich witzig. Bin mal gespannt, ob sie da was liefern kann. Dann kriegen wir, weiß ich nicht, einen schönen artsy Live-Action-Film zu Initial D.
Das wäre natürlich cool.
Ach ja. Mal sehen. Es zeigt auf jeden Fall, dass auch die Japaner selbst natürlich ein sehr großes Interesse daran haben, ihre IPs irgendwie in Hollywood-Produktionen umzuwandeln.
Ja, aber du weißt es, wir haben so viele Ideen und Pläne gehört über die Jahre, die dann einfach versauert sind in Produktionshölle und allem Möglichen. Ne? Deswegen, ich hoffe, das hilft, was die dann machen, aber irgendwie, ich glaub's nicht, weil es scheint mehr mit Politik und Zufall zusammenzuhängen, ob ein Film gemacht wird oder nicht.
Manchmal ja.
Ja.
Ja, Kodansha ist ja auch Akira, also vielleicht sehen wir jetzt endlich den Akira-Live-Action-Film.
Nee, daran glaube ich wirklich nicht.
Okay, dann war es das auch schon für diese Episode von Anime Buster. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann schaltet auch gerne nächste Woche Freitag wieder ein. Oder ihr schaltet am Mittwoch ein bei Rolling Sushi, wo es um die Nachrichten aus Japan geht. Oder ihr schaltet jeden zweiten Mittwoch ein bei Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind raus für heute. Tschüssi.
Ciao.